Du sag mal, Basti.
Ja, bitte, Patrick.
Was ist denn mit deinen Augen los? Die sind so rot und deine Pupillen sind so erweitert.
Nix.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
Ey, was geht, Patrick? Zuhörer und Zuhörerinnen. Boah, schau, es ist mega, dass ihr alle da seid und zuhört. Es ist ein total gechillter Tag heute.
So, wir haben noch
Ja.
gar nicht den 1. April, aber ab dem 1. April ist es tatsächlich, und das ist ja kein Aprilscherz, soweit, dass Cannabis legalisiert werden soll, zumindest im gewissen Rahmen in Deutschland.
Richtig. Stichwort 1. April. Ich habe mir gedacht, also die hätten sich ja wirklich auch kein dümmeres Datum raussuchen können. Also
Stimmt.
wirklich, also dass das dümmste Datum, das man sich hätte raussuchen können dafür, weil es einen gewissen Prozentsatz an Leuten gibt, die es in Frage stellen werden und denken, es ist ein April-Scherz, gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Glaube ich auch. Und der zweitblödste Tag wäre wahrscheinlich der Geburtstag von Bob Marley oder so gewesen.
Wobei das hätte wieder irgendwie einen gewissen Charme
Ja.
gehabt. Genau, aber wir wollen jetzt gar nicht über ja, Legalisierung und wie ist das genau und so weiter und so fort drüber sprechen, sondern wir wollen drüber sprechen, was das für Konsequenzen haben kann in Bezug auf die eine oder andere Versicherung. Wir werden in Zukunft da noch öfter drüber sprechen müssen. Auch Stichwort Gesundheitsfragen beim Abschluss einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung, privaten Krankenversicherung, wird ja auch danach gefragt, was hat das für
Ja.
Auswirkungen. Aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr. Heute sprechen wir über Cannabiskonsum und mögliche Konsequenzen für Autofahrer, beziehungsweise Konsequenzen bezogen auf die Kfz-Versicherung bei eventuell einem Unfall.
So schaut's aus. Mit Alkohol wissen wir ja alle, ne? Hände weg vom Steuer, wenn man was getrunken hat. Da gibt es ja diese sogenannten Promillegrenzen, die man nicht überschreiten darf. Aber wie sieht das Ganze denn aus mit THC-Gehalt im Blut, mit dem Nachweis? Weil wenn ich heute oder morgen mal einen durchziehe, kann es ja sein, dass man da die Wirkung überhaupt gar nicht spürt und 2, 3 Stunden später denkt, man ist total klar im Kopf und sich dann hinters Steuer setzt und losfährt. Wie wird das künftig geregelt werden?
Genau, das ist die Frage aller Fragen und da hätte auch gerne die Versicherungsbranche, der GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen eine Antwort gerne drauf, weil das Ganze startet zum 1. April und ändert sich, aber was sich halt nicht ändert, ist genau dieses Thema. Ja, gibt es dann eine neue Grenze, ja, einen neuen Grenzwert, der okay ist für, weiß ich nicht, gelegentlich Kiffende, die aber irgendwie dennoch fahrtauglich sind? Da gibt es noch einfach nix, ja. Und das ist halt das Problem, weil aktuell ist es halt so, wenn man mit THC im Blut einen Unfall verursacht, handelt man grob fahrlässig und verletzt damit die Sorgfaltspflicht, die man hier eben hat als ja, Führer eines Kfz, beziehungsweise auch dann Inhaber einer Kfz-Versicherung. Und ja, hier können natürlich dann Leistungskürzungen erfolgen, hintenrum, ja, über sogenannte Regressforderungen vom Versicherer. Ja. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich so wirklich niemand auf dem Schirm.
Das ist wohl wahr. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Episode heute machen, um eben da nochmal genau darauf hinzuweisen. Also, wenn ihr einen Unfall baut, und es wird ein Drogentest gemacht und da befinden sich irgendwelche Drogen und in dem Fall halt jetzt irgendwie noch der Nachweis auch von Cannabis, dann ist das eine Fahrt unter Drogeneinfluss gewesen. Und deswegen gibt es Kürzungen beziehungsweise den Regress, den du angesprochen hast. Und wie sieht dieser Regress denn jetzt genau aus? Also ist es so, wenn ich jetzt als Fußgänger unterwegs bin und es kommt ein Auto um die Ecke geschossen oder möglicherweise extrem langsam um die Ecke, ne, weil die Wahrnehmung ist ja dann immer eine andere, aber kommt um die Ecke, fährt mich um und der Fahrer hatte jetzt vorher irgendwie was gekifft oder Vortage gekifft im Alkohol. Wird nämlich im Alkohol, im Blut wird kein Alkohol, sondern wird Cannabis nachgewiesen. Bin ich jetzt der Gelackmeierte oder wie schaut das Ganze aus? Zahlt die Haftpflichtversicherung von dem trotzdem?
Genau, ja. Also die Kfz-Haftpflichtversicherung wird den Schaden auf alle Fälle bezahlen, den hier der Fußgänger erlitten hat. Das steht außer Frage. Was in Frage steht, ja, ist halt quasi eben, kann der Versicherer dann in diesem Fall, wenn nachgewiesen wird, dass im Blut noch THC vorhanden war, vom Unfallverursacher einen Teil dieses Schadens zurückfordern. Ja, in der Regel bis zu 5.000 Euro sind ja möglich an Regressleistung. Und das ist jetzt das, was eben noch wirklich festgelegt werden muss. Ob es hier dann noch einen Höchst- oder einen Mindest- oder einen Wert einfach gibt, bis zu dem es halt noch, sag ich mal, okay ist, auch Autofahren zu dürfen. Ja, weil das Problem im Gegensatz zum Alkohol ist ja, das ist ja noch teilweise tagelang nachweisbar im Blut. Ja, wenn ich jetzt vor 3 Tagen 4 Bier getrunken habe, dann weiß ich heute, ich kann Auto fahren, safe. Ja, da ist nichts mehr im Blut oder sonst wo. Aber das ist halt bei THC und Cannabiskonsum nicht ganz genauso.
Mhm. Ja, und das ist eben dieses Gefährliche, dass man erstmal ein bisschen high ist und dann fühlt man sich auf einmal wieder gut. Weil man kennt es eventuell, wenn man mal so 2-3 Bierchen getrunken hat, dass man dann auch noch sagt, oh, Kanu fahren, läuft noch alles total super, ne, trage mich zum Auto, ich kann noch fahren. Ja. So, ne, ist ja dieser, wie war dieser Witz mit dem Wirsching und Kanu fahren?
Ne? Nee, das ist, wenn ihr mich zum Auto fragt, kann ich euch heimfahren, ne, so nach dem Motto.
Ja, so, sowas, genau, aber irgendwie da gibt es so Sätze mit Wirsching. Und Kanu fahren. Ne? Dass wenn einer angehalten wird und dann können sie noch fragen, hey, Kanu fahren? Und dann ja auch wiedersehen, ja, Wirsching. Aber ihr fahrt auch irgendwie
mit dabei. Die sind nur auf dem Land lustig.
Ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die finden diese Witze natürlich auch extrem interessant und unterhaltsam.
Mit Sicherheit.
Genau, also man fühlt es eventuell nicht mehr und es ist trotzdem noch nachweisbar und das ist eben eines der ganz, ganz großen Probleme, dass diese Selbstwahrnehmung und Einschätzung da in keinster Weise gegeben ist. Hast einen Vollgriff gehabt, eine Woche später darfst du auf jeden Fall wieder fahren, wenn du nicht zwischendurch getrunken hast, dann ist der Restalkohol im Blut weg.
Ja, so, das heißt, ganz klare Empfehlung des Versicherungsgeflüster-Podcasts an der Stelle, bevor das Ganze hier nicht gesetzlich geregelt wurde, sollte man einfach nicht Cannabis konsumieren, auch wenn das dann jetzt in einer gewissen Art und Weise legal ist. Und ja, ich sage jetzt mal, zeitnah danach mit dem Auto fahren. Das sollte man einfach unterlassen. Man ist eine Gefahr für sich selbst, für andere. Ja, das steht außer Frage. Und es ist eben, es gibt diesen, ich nenne das jetzt mal diese Grauzone zwischen, du bist wahrscheinlich nicht mehr beeinträchtigt. Ja, du bist nicht mehr im Zustand geistiger Umnachtung beim Fahren, weil der Cannabiskonsum vielleicht schon 2 Tage her ist. Aber das, was dann festgestellt wird, schwarz auf weiß bei einem Test, sagt halt was anderes. Ja, und das ist aber halt aktuell dann noch die Rechtsgrundlage für eventuelle auch Bußgelder, aber natürlich dann auch eine mögliche Regressleistung, die der Versicherer von dir fordern kann, wenn es hier zu einem Unfall kam, den du verschuldet hast. So würde ich das jetzt mal als Nicht-Rechtsexperte zusammenfassen.
Ich glaube, jeder Rechtsexperte hätte es genau so zusammengefasst, wie du es gerade zusammengefasst hast. Du hast ja auch mal irgendwie, so ein bisschen Recht hast du ja mal.
Wissenschaftsrecht studiert, das ist richtig, ja, aber da waren natürlich jetzt solche Geschichten jetzt nicht unbedingt mit dabei. Es war immer wichtig zu wissen, es kommt drauf an, ja?
Genau.
Und was ist die Anspruch?
Wer will was von wem? Genau. Wer will was von wem? Das ist immer so die erste Frage, die man sich stellt.
Oh Mann, was vermisse ich diese Klausuren mit? Hier ist der Fall, ja, und dann 12 Seiten Argumentation schreiben. Oh, das waren tolle Zeiten damals.
Gut. Ja, und wenn du das so liebst, dann argumentier doch nochmal weiter. ich hatte ja gerade gefragt wegen der Haftpflichtversicherung. Also wenn du mit deinem Auto unter Drogeneinfluss jemand anderen schädigst oder irgendwie irgendwas anderes kaputt machst. Wie ist es denn, wenn ich jetzt unter Drogeneinfluss oder unter THC, Cannabis-Einfluss, jetzt gegen einen Laternenfall fahre? Okay, der Laternenfall möglicherweise Regress, wie wir schon gesagt haben, bis zu 5.000 Euro. Aber mein eigenes Auto ist ja auch kaputt und ich habe eine Vollkasko bei mir. Wie sieht das damit denn aus? Was könnte da? Also zahlt da die Versicherung ohne Wenn und Aber oder gibt es da doch irgendwie eventuell auch doch nichts?
Also ich würde mal sagen,
Es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, genau. Also im Prinzip passiert genau das Gleiche. Ja, sie wird wahrscheinlich erstmal zahlen, möglicherweise. Dann kann es Rückforderungen geben und auch aber auch Strafzahlungen möglicherweise. Ja, kann sein. Wobei es ist ja schwierig. Also in dem Fall, es kommt wirklich drauf an, würde ich mal sagen, wie grob fahrlässig dann diese ganze Geschichte am Ende des Tages war.
Aber im Worst Case bleibt man tatsächlich auf dem Schaden sitzen.
Ja, genau. Das ist richtig. Ja.
Deswegen einfach nochmal der Appell. Wenn er kifft, fahrt am besten kein Auto.
Punkt.
Ja.
Somit kommen wir zum Versicherungsfall der Woche.
Mhm. Basti, du hast bestimmt einen.
Ich habe einen, ja. Ich hab einen spannenden gefunden. Wir gucken ja immer, ne, haben wir Fälle bei uns selbst. Wenn wir jetzt nicht wirklich spannende Fälle bei uns selbst hatten, dann gucken wir, was sonst so draußen in der Versicherungswelt passiert ist. Und ich habe einen Fall gefunden, der ist spannend für alle Oldtimer-Fans. Also für alle, die irgendwo vielleicht einen Oldtimer in der Garage stehen haben mit dem bekannten H-Kennzeichen. Mhm. Ja, History steht das, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder historisch. Ja. Und Shoutout an der Stelle auch an unsere Kollegen von OCC, ja, die sich auf Oldtimer-Versicherungen spezialisiert haben. Und ich gehe mal davon aus, bei denen wäre das jetzt nicht passiert, was hier passiert ist. Nämlich ein Oldtimer, ein Auto, wurde beschädigt, wurde im Prinzip komplett zerstört. Ich glaube, in dem Fall war es ein Garagenbrand. Genau. Und jetzt ist es halt so, dass der Besitzer anhand eines Gutachtens den Wert eben der Versicherung mitgeteilt hatte. Und der Gutachter hatte das Auto auf 49.000 Euro Wert geschätzt. Jetzt ist das Problem, die Versicherung hat das ebenfalls machen lassen, auch ein Gutachten erstellt und kam dann nur auf 41.000 Euro. Jetzt stellt sich die Frage,
8.000 Euro Differenz.
Genau, wie kommt es zu dieser 8.000 Euro Differenz? Und das hat dann ein Gericht sich auch anschauen müssen und am Ende hat das Gericht gesagt, dass der Wert, den die Versicherung hier ausgerechnet hat, der Wert ist, den derjenige bekommt und eben nicht die 49.000. Warum? Und jetzt sind wir halt wieder beim Kleingedruckten. Denn grundsätzlich würde zwar ein Schaden bis zur Höhe des aktuellen Marktwertes ersetzt, der Höchstbetrag sei jedoch durch den Marktwert bei Abschluss der Versicherung begrenzt. In dem Fall waren das 36.000 Euro. Und im Fall einer Wertsteigerung könne maximal, in dem Fall 10% mehr als der damals vereinbarte Marktwert, verlangt werden. Ja? Und deswegen kriegt er nicht mehr Kohle oder kriegt nicht den Wert, den das Auto heute theoretisch hätte. Ja, also man kann sich das vorstellen, in dieser Versicherungspolice war eine Deckelung drin, was die Wertsteigerung des Autos angeht. Ja, und ich bin jetzt kein Oldtimer-Versicherungsspezialist, aber ich würde mal empfehlen, da sollte man mal genauer hinschauen. Vor allem, wenn man vielleicht einen Oldtimer hat, der vielleicht nochmal mehr wert ist.
Genau, der noch mehr wert ist oder vielleicht auch nicht mehr wert ist, aber mehr als der eigentliche Marktwert ist, weil halt doch ein sehr, sehr guter Zustand. Und da gibt es dann immer die Möglichkeiten, dass man auch tatsächlich nach Wertgutachten, also dass man sich im Vorfeld, wenn man das Ding versichert, ein Wertgutachten erstellen lässt und dann den tatsächlichen Wert, den das Wertgutachten ausgewiesen hat, auch versichert, auch wenn der über dem eigentlichen Marktwert liegt. Das kann man machen bei speziellen Oldtimer-Versicherungen.
Genau, fand ich einen interessanten Fall.
Mhm. Sehr gut. Gut, dann holen wir uns demnächst mal 30 Jahre alte Autos. Ja. So, deine Frage an mich.
Also Patrick, du weißt wir waren beide, und vielleicht der eine oder andere, der hier zuhört, weiß es auch, wir haben beide Speaker gewesen auf der letzten Vorfinanzmesse hier in München, der MMM-Messe. Und da ist danach immer eine Messeparty im P1 hier in München. Und dieses Jahr war ich aber nicht dabei, weil ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich hatte eine anstrengende Woche zuvor gehabt und ich habe es einfach nicht gefühlt. Und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal den Patrick hier öffentlich im Podcast, weil sonst schreibe ich das ihm ja dann noch einmal so. Aber ich frage dich jetzt einfach, wie lange warst du dort? Oder bei die Fische? Wann bist du ins Hotel gestolpert?
Okay.
Und wie viel THC hattest du im Blut?
Nein, es ist ja noch nicht. Mache ich das auch gar nicht, tatsächlich. Man glaubt es vielleicht nicht, aber dem habe ich komplett entsagt und werde ich auch künftig entsagen. Eigentlich wollte ich dir die Frage stellen, ob du schon mal geguckt hast gleich, aber das mache ich jetzt dann doch. Es war 12:30, als ich im Bett lag. Also von dem her sehr, sehr human und ja. genauso auch die Party. Also ist jetzt war schön, war ein toller Abend. Du hast definitiv was verpasst, Basti, weil du es halt nicht gefühlt hast.
Ja, hat mir auch der Frank geschrieben, schöne Grüße an der Stelle. Er hat gesagt, ich fehle und es ist natürlich, freut mich natürlich, dass ich doch irgendwo vermisst wurde. Er hat vor allem vermisst, Fotos zu machen, quasi die andere Leute mit
mir
machen.
Das ist ja eh mal krass mit dir. Sobald der Basti, also jetzt mal hier an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sobald der Basti tatsächlich irgendwo auf einer Versicherungsmesse auftaucht, egal wo, oder dort, wo irgendwelche Versicherungsleute rumlaufen, Basti ist immer umringt von Groupies, nennt man das so, oder Fanboys und Fangirls, oder von Leuten, die ihn halt kennen, weil du bist doch der von YouTube und der aus dem Podcast und der von TikTok und der von Instagram und was weiß ich, was für Social Medias, wo du überall Millionen von Followern hast und du bist eigentlich immer umringt und ich glaube, wenn du zählen würdest, wie viele Selfies am Tag mit dir gemacht werden, würde jetzt deine beiden Finger und deine Zehen würden nicht ausreichen.
Das stimmt tatsächlich und war auch mit ein Grund, warum ich tatsächlich dann an dem Abend nicht mitgegangen bin, weil ich muss schon ehrlich so sagen, das ist schon echt anstrengend, auch wenn ich da nicht komplett fit bin und dann ist es halt auch so, wenn Alkohol im Spiel ist, dann fallen bei vielen dann auch nochmal letzte, Hemmungen, weil viele Leute trauen sich ja auch gar nicht, mich anzusprechen. Und dann trauen sich aber nach dem Alkoholkonsum sehr, sehr viele. Und dann ist das nochmal eine andere Hausnummer, sagen wir es mal. So toll ich das natürlich finde und mich über jedes einzelne Selfie weiterhin freue, wirklich, musste ich da dann doch die Bremse einlegen und sagen, okay, das ist too much für mich an dem Tag, körperlich als auch mental. Genau, das kann man alles wieder in der DKM machen. Oktober, da habe ich jetzt auch Hotel gebucht. Ist ja super günstig. aber das steht zumindest.
Ja, genau. Also die Messen müssen auf jeden Fall wahrgenommen werden und da freue ich mich auch immer drauf. Und es geht ja nicht nur um die Party, sondern vielmehr geht es natürlich auch
die
um
Menschen, der Austausch,
die ganzen Leute kennenzulernen, auszutauschen. Aber es gehört natürlich da dazu. Und das ist, glaube ich, nicht die Versicherungsbranche. Das ist in allen Branchen, das ist immer überall da, dass wenn man gesellig zusammenkommt, dass man dann auch mal das ein oder andere Bierchen trinkt. Das ist, glaube ich, völlig normal.
Absolut.
Gut, dann habe ich meine Frage an dich, die ich stelle. Also die Ursprungsfrage stelle ich jetzt nicht. Warum hast du eigentlich dein Buch geschrieben? Auch so ein Ego-Ding?
Ja. Weiß ja, wie das ist. Kennst mich doch, ist alles nur Ego bei mir.
Eben, deswegen.
Also, es gibt mehrere Beweggründe. Der eine, ja, ist definitiv, ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Ich liebe Lesen, ich liebe Schreiben. Ich glaube, ich bin darin auch ganz gut. Und da war halt das Thema Buch schon immer so ein echt krasses, emotionales Ding, wo ich gesagt habe, mal ein Buch schreiben, das andere Menschen lesen, ich damit Menschen erreichen kann. Und dann hat sich diese Möglichkeit ergeben, halt ein Buch über mein Versicherungsthema zu schreiben. Und dann natürlich auch direkt den Anspruch zu haben, dass das ein Spiegel-Bestseller wird. Das war halt also mit in den Top 3, würde ich mal sagen, meiner so Karriere-Bucket-List oder so. Und das war ganz klar das Ziel. Also das war kein Zufall, ja, am Ende, dass das ein Spiegel-Bestseller wurde, sondern das war massiv strategisch geplant. Und nichtsdestotrotz bin ich bis heute und werde das in aller Zukunft sein, unglaublich stolz darauf. Und ich wollte halt auch einfach mal was Haptisches haben. Ja, diese ganzen Videos und online und Follower, das ist ja alles irgendwie so Fugazi, ja. Das ist irgendwie nichts Echtes, ja. Und so ein Buch, das hast du in der Hand, da kannst du eine Widmung reinschreiben, das stellen Leute ins Regal bei sich zu Hause, das steht in der Buchhandlung, das ist einfach was ganz anderes nochmal. Ich finde das so ein ganz anderes Level. Und ja, und ich wollte natürlich auch nochmal marketingtechnisch natürlich eine andere Zielgruppe erreichen, ja. Und heute kommen viele Leute zu uns, aufgrund des Buches, ja. Wenn wir fragen, hey, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Ich gehe gerade mal rein, so in unsere Anfragen. Das passiert jetzt nicht dauernd. Das meiste kommt halt natürlich über Social Media, YouTube, Instagram, TikTok und sonst was, wie die Leute uns finden. Aber ich sag mal so, alles jeder 20. Ja, ungefähr, kommt übers Buch hier. Spiegel-Bestseller-Buch. Von wann war die Anfrage? Gestern, 24.3. Ja. Also, das war natürlich da auch ein Thema, über das Buch einfach nochmal Leute zu erreichen, die dann zu uns in die Beratung kommen, etc. Ja, aber vor allem natürlich auch die Aufklärung am Ende des Tages, wo Leute vielleicht dann doch eher lieber ein Buch lesen, als dass sie sich Videos anschauen. Ja, also du siehst, es hat mehrere Beweggründe, mehrere Blickwinkel, aber unterm Strich glaube ich, für mich ein Win, für jeden, der das Buch gelesen hat, ein Win. Zeigen auch die Bewertungen bei Amazon oder so. Ja, eines der Sachen, auf die ich massiv stolz bin.
Ich stelle noch eine kurze Anschlussfrage. Als du in so eine Buchhandlung reingekommen bist und dort deine Bücher, also ich habe ja auch mal so ein Bild gesehen, dass das Buch jetzt nicht einfach nur so im Regal stand, sondern dann tatsächlich da auf diesem Präsentiertisch oder wie auch immer man das nennt, so richtig schön aufdrapiert gewesen ist. Als du da rein bist und dann ist natürlich auch dein Konterfei vorne drauf und dich dann da und dieses Buch gesehen hast. Ist das, also wie kann man da dieses Gefühl beschreiben?
Hammer fett, Bombe krass, würde ich mal sagen.
Okay, sehr gut.
Wirklich, ist geil.
Ja. Okay, dann Hammer fett, Bombe krass, vielen Dank fürs Zuhören und ich hätte jetzt gesagt, wir hören uns.
In der nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.